Ihr alle kennt die Bilder vom trojanischen Pferd, heute ein geflügeltes Wort, nicht nur in der Cybersecurity. Und ihr kennt vermutlich auch die Geschichte vom Zyklopen oder der Zauberin, die Menschen in Schweine verwandelt. Die Odyssee enthält eine Reihe von bis heute bekannten Metaphern und Geschichten, allem voran natürlich die von einem Mann, der 20 Jahre nach dem Krieg, den er maßgeblich mitgeprägt hat, endlich nach Hause zurückkehrt. Was er dort vorfindet, ist nicht mehr der Ort, den er einstmal verlassen hatte. Was also heißt es, sich selbst zu finden und den Ort, an dem man endlich wirklich zu Hause ist?
Skobel. Über die Odyssee.
Willkommen zur neuen Ausgabe von Skobel, in der es um die Odyssee geht. Ihr habt es erraten, sowohl das Original von Homer wie um Christopher Nolans Kinofilm mit Top-Besetzung, über den vor allem im Netz ja viel diskutiert wurde. Dass Skobel ein philosophischer Kanal ist, geht es neben der Filmkritik vor allem auch um Adornos und Horkheimers Klassiker Dialektik der Aufklärung, denn beide beschäftigen sich in einem umfangreichen Kapitel mit der Figur des Odysseus. Ihre Analyse aus dem Jahr 1944 hat erstaunlich viel mit der Gegenwart, zum Beispiel mit Trump und Vance, zu tun. Zuletzt möchte ich mich dann mit einem Aspekt beschäftigen, der mir in der bisherigen Diskussion ziemlich unterbelichtet erscheint, nämlich die Nähe von Nolans Film zu Nietzsches berühmtem Gott ist tot, ein Text aus der Fröhlichen Wissenschaft. Und das ist jetzt der Plan. Zuerst will ich euch kurz was über Odyssee als antiken Text sagen, wirklich nur kurz. Zweitens dann, ebenfalls kurz, was zur Filmdiskussion im Netz, die ich ehrlich gesagt nur mäßig interessant fand und viel zu hysterisch. Und anschließend wende ich mich Nolan, Adorno, Horkheimer und Nietzsche zu, was ich in diesem Fall ohnehin für ergiebiger halte, auch wenn einige von euch das vielleicht anders sehen mögen. Spoiler, meine These lautet, Nolan zeigt eine Welt, in der das Gesetz der Gastfreundschaft noch gilt, obwohl es dauernd mit den Füßen getreten wird, aber er zeigt es von einer Position aus, in der es dieses Gesetz längst nicht mehr gibt. Und das ist genau das Exil, in dem Odysseus am Ende dann leben wird. Vernunft und List, die für ihn einst so wichtig waren, sind dieselben Faktoren, die verhindern, den anderen als Mensch zu sehen, und dazu führten auch die Götter zu vertreiben. Ich bin mir sicher, dass einige von euch das anders sehen werden. Dafür gibt es ja die Kommentare. Also schreibt eure Meinung rein.
Homers Text der Odyssee.
Was Homers Leben und Herkunft betrifft, ist das meiste unklar. Klar ist nur, dass unter seinem Namen zwei der umfangreichsten Werke der Weltliteratur überhaupt geschrieben worden sind, nämlich die Ilias mit fast 16.000 und die Odyssee mit über 12.000 Versen. Und beide haben die gesamte abendländische Tradition geprägt. Entstanden irgendwann im 8., vielleicht auch 7. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung und damit mindestens mal 2.700 Jahre alt. Älter sind nur die indischen Veden und das babylonische Gilgamesch-Epos. Fraglich ist, ob das auch für Hesiods berühmte Theogonie gilt, die Geschichte der Entstehung der Welt. Die Fachleute streiten, ob die zur gleichen Zeit entstanden ist oder schon vorlag. Man weiß es nicht genau. In allen Fällen handelt es sich um mündlich überlieferte Stoffe, die erst deutlich später schriftlich fixiert wurden. Die Wurzeln reichen also weit in eine uns unzugängliche Vergangenheit zurück, in der aber bereits eine hochentwickelte Kunst- und Kultursprache existierte, die aber mündlich weitergegeben wurde, obwohl diese Geschichten und Sagenzyklen so lang sind. Die Erzählungen über den Trojanischen Krieg sind älter als Ilias und Odyssee und sie hatten die Götterwelt der Antike längst geprägt, bevor sie jemand dann aufgeschrieben hat. Klar ist noch etwas, für das die Odyssee steht: die Erfindung der Schrift, die eine massive Veränderung der Kultur bedeutete. Ohne Schrift kein Roman, keine Theorie, keine dogmatische Religion, keine formalisierte Mathematik und damit natürlich auch keine KI-Systeme. Die Ironie besteht darin, dass ausgerechnet diese KI-Systeme in diesem Moment bei uns die Dominanz der Schrift, auf die wir ja Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende stolz waren, wieder verschieben. Denn KI-Systeme können sie perfekt imitieren. Und deshalb wenden wir uns gerade von der Schrift in gewisser Weise wieder ab, so seltsam das klingt, etwa in den Universitäten und Hochschulen oder Schulen, weil wir der Schrift nicht mehr trauen können. Denn alle schriftlichen Dokumente, Schularbeiten, Haus-, Bachelor-, Masterarbeiten, auch wissenschaftliche Artikel, könnten ja von KI-Systemen generiert worden sein. Also prüfen wir uns wieder gegenseitig mündlich. Und mündlich heißt von Angesicht zu Angesicht. Im Grunde ist das eine Rückkehr zu dem Systembruch, der sich gerade in der Zeit Homers ereignete. Aber das ist ein anderes Thema. Was mich an der Odyssee seit meiner Kindheit fasziniert hat, sind diese ganzen unterschiedlichen Personen und Sagen, die damit verbunden sind. All das war immer schon Riesenerzählkino. Noch faszinierender finde ich, heute als Erwachsener, dass offenbar jede Generation sich selbst wieder neu in diesem Text findet. Und das zeigt Nolans Drehbuch und Film sehr, sehr deutlich. Man kann das Original von Homer gar nicht lesen oder Nolans Film sehen, finde ich jedenfalls, ohne trotz Antike und Göttern und so weiter die eigene gottlose Gegenwart mitzudenken. Und an einigen Stellen eben auch an Trump, Vance, die Oligarchen, übrigens ein Begriff aus der Antike, Oligarchie, oder Putin und andere. Wenn Kirke oder Circe die Gefährten des Odysseus in Schweine verwandelt und behauptet, sie führe sie damit nur zu ihrer wahren Natur zurück, dann ist das eine Pointe, die 2700 Jahre später man als Misanthrop ebenso begrüßen kann wie als Genetiker, der ja um die große genetische Nähe zwischen Menschen und Schweinen weiß. Damit ergeben sich, finde ich, drei Einsichten. Erstens, die Odyssee ist ein großartiger Bildungsroman. Sie erzählt, was es heißt, sich als Ich in wilden Zeiten gegen gewalttätige Mitmenschen und gegen ein Schicksal zu behaupten, das man nicht kennt und vielleicht auch niemals ändern kann. Und diese Geschichte, diese Suche sagt, sie ist unumgänglich damit verbunden, Schuld auf sich zu laden. Zweitens, die Odyssee ist das große Narrativ der Suche nach Heimat und Sehnsucht nach dem Ort, an dem wir wirklich endlich zu Hause sind und bei uns selbst angekommen sind. Und die Odyssee spricht klar und deutlich eine bittere Wahrheit aus. Dieser Ort ist nicht mehr da, wenn man ankommt. Marcel Proust hat das bekanntlich so formuliert. Das wahre Paradies ist immer das Paradies, das man gerade verloren hat. Drittens ist die Odyssee eine harte Liebesgeschichte mit Irrwegen, Fremdgehen, Gewalt, Rache. Eine Geschichte, in der das gesamte psychologische Register am Werk ist, das Freud erst über 2000 Jahre später mit seiner Psychoanalyse begrifflich zu erfassen suchte. Was die Odyssee übrigens direkt und unverkennbar mit dem Thema Aufklärung zu tun hat, dazu gleich noch mehr. Noch was, Homer selbst beginnt in seinem Epos, die Mythen der Vergangenheit zu erden und so ein bisschen, heute würde man sagen, zu dekonstruieren. Denn er legt ihre Brüchigkeit und Widersprüchlichkeit frei. Menschen sagen, sie wären Zeus' Gesetz der Gastfreundschaft treu und verletzen es, wo sie nur können. Damit beweist Homer in gewisser Weise, dass diese Erzählungen bereits einer anderen vergangenen Zeit angehören und jetzt eine neue Zeit begonnen hat. Odysseus kehrt zurück, aber er und auch die Welt, in die er zurückkehrt, haben sich grundlegend verändert. Es gibt diesen Ort nicht mehr. Um Christa Wolffs Romantitel zu zitieren, kein Ort, nirgends. Das ist die eigentliche, die existenzielle Modernität dieses Textes. Fazit, also Hut ab vor diesem 2700 Jahre alten Text.
Nolans Film und warum mich die Filmdebatte nur mäßig interessiert.
Nolan ist natürlich nicht der Erste, der was Neues mit der Odyssee macht. James Joyce hat die Odyssee zu einem der innovativsten Werke der literarischen Moderne umkomponiert. Eine der frühesten venezianischen Opern überhaupt war Monteverdis Il Ritorno d'Ulisse in Patria, die Heimkehr des Odysseus, uraufgeführt in der Karnevalsaison 1639-40. Händels letzte Oper Deidamia, 100 Jahre später in London, behandelt eine Episode aus dem Leben des Odysseus vor dem Trojanischen Krieg. Es gab die Fahrten des Odysseus mit Kirk Douglas und es gab sogar eine Fernsehserie über die Odyssee. Ende der 60er war das. Und es gab zuletzt Uberto Pasolinis Film Rückkehr nach Ithaka mit Ralph Fiennes und Juliette Binoche, der sich wie Monteverdi und Händel auf einen Ausschnitt der Odyssee konzentrierte. Und dann gibt es natürlich in loser Joyce-Verfremdungsmanier Kubricks 2001 Odyssee im Weltraum. Nolan ist also in guter Gesellschaft und hatte eine schwere Aufgabe vor sich. Und jetzt zur Debatte. Es gibt zwei Arten von Einwänden gegen den Film und man sollte sie nicht miteinander verwechseln. Der erste Typ Einwand ist der von der ausgelatschten Sandalen-Kategorie. Leute, die darauf hinweisen, dass die Sandalen im Film historisch doch so nicht stimmen, dass man früher anders geredet habe und anders gekleidet war. Leute, die das bemängeln, finden wahrscheinlich auch James Joyce und Co. blöd, was die mit der Odyssee gemacht haben und haben in diesem Fall überhaupt nicht verstanden, dass ein Spielfilm, und der Name sagt das ja schon, ne? Spielfilm, eben was anderes ist als ein Sachfilm. Es handelt sich um ein eigenständiges Kunstwerk und so ein Kunstwerk kann man mögen oder nicht. Aber wenn Drehbuch, Regie, DarstellerInnen, Licht, Ton, Musik auf State-of-the-Art-Manier zusammenfinden, dann entsteht ein eigenes Kunstwerk, vielleicht sogar auf sehr hohem Niveau. Da kann man drüber streiten. Aber ein Kunstwerk und keine Doku, kein Sachfilm. Womit ich nicht gesagt habe, dass nicht auch eine Doku äußerst kunstvoll sein kann, natürlich. Aber Dokus gehören einem anderen Genre an und müssen auch nach anderen Regeln beurteilt werden. Die zweite Sorte Einwand ist ein bisschen ernster und kam vor allem aus der feministisch-antikolonialistischen Woken-Diskussion. Ein Beispiel ist Emily Wilson, die gefeierte, zu Recht gefeierte Homer-Übersetzerin, deren Odyssee-Übersetzung Nolan selbst als Einfluss genannt hat. Wilson hat in der London Review of Books eine vernichtende Kritik geschrieben über den Film und dann noch mal in einem Essay im Atlantic nachgelegt. Ihr Vorwurf ist ausdrücklich nicht philologisch. Sie sagt nicht, da fehlt ein Vers hier und da fehlt ein Vers da. Sie sagt, dem Film fehlt einfach psychologische, emotionale Tiefe, ethische Tiefe. Und er ist nicht kritisch, sondern er ist kalt. Sie schreibt auch, Zitat, Nolan lässt die meisten Gottheiten im Film weg, abgesehen von Zendayas Athene, die nur Odysseus erscheint und auf all ihre üblichen Attribute als Kriegsgöttin und Göttin der Strategie verzichtet. Sie tut eigentlich gar nichts, was allerdings nicht die Schuld der Darstellerin ist. Auch Zeus und Poseidon und Co. erscheinen ja nicht, so Wilson. Und ihr Vorwurf, das macht den Film von Nolan absolut unterkomplex. Keine Götter oder Göttin. Calypso, gespielt von Charlize Theron, ist so etwas wie Odysseus Privatpsychoanalytikerin. Sie sagt eigentlich nichts, bleibt ein bisschen blass und wir sehen nie, wie sie Sex mit Odysseus hat. Daher lautet Wilsons Kernfrage, was will dieser Odysseus eigentlich? Er scheint nichts zu begehren, kein Essen, kein Körper, keine Welt. Und ihre schärfste Formulierung ist eine Umkehrung von Nolans eigenem Bild. Der Film sei eine Art trojanisches Pferd, weil das Drehbuch die Menschen- und Gastfreundschaft beschwöre, während die Kamera dauernd das Gegenteil und ganz andere Werte zeigt, vor allem Gewalt. Allerdings räumt Wilson ein, dass der Film der Sache Homers nützte. Die Leute gehen ins Kino und ihre eigenen Übersetzungen verkaufen sich bestens. Ich selber teile diesen Einwand oder Einwände von Wilson überhaupt nicht. Und zwar aus Gründen, die mit Kürzungen und Werktreue, über die man von mir aus streiten kann, überhaupt nichts zu tun haben. Insgesamt ist eine Frage wie, ist der Film dem Buch gerecht geworden? Ohnehin ziemlich unergiebig bei einem Stoff, der nun tatsächlich ungeheuer komplex ist und eigentlich für mehrere Tage, möglicherweise sogar Wochen Kino am Stück reichen würde. Denkt nur mal an die Fortsetzung von Dune. Die Odyssee ist ein komplexes, ausuferndes Epos, das seit der Antike die Selbstwahrnehmung des Kontinents, der sich später dann Europa genannt hat, mitbestimmt hat. Es gibt keine Verfilmung, die all dem gerecht wird, all dieser komplexen Geschichte, die damit verbunden ist, und es kann auch keine geben. Die viel interessantere Frage lautet, was tut dieser Film? Was macht er? Was arbeitet er heraus? Was nicht? Und da ist Nolans Entscheidung, wie ich finde, bemerkenswert scharf. Denn er hat das ganze Epos auf ein einziges Gesetz zugespitzt, auf das Gebot des allerobersten Gottes, dem alle Folge leisten müssen. Im Film heißt es, der Einfachheit halber, Zeus Gesetz. Der griechische Begriff dafür ist Xenia, Gastfreundschaft. Wörtlich heißt es bei Nolan, Zeus Gesetz besagt, dass wir Fremde so behandeln sollen, wie wir selbst behandelt werden möchten. Denn sie könnten Götter in Menschengestalt sein. Ich glaube, wir haben festgestellt, dass du kein Gott bist, Antonius. Nolan hat das in einem Interview selbst so formuliert. Es geht um den wechselseitigen Respekt und den Grundsatz, den anderen so zu behandeln, wie man selber behandelt werden will. In gewisser Weise ist das sozusagen Minimaldemokratie auf den Punkt gebracht. Und Nolan bindet daran eine erhebliche Schuld seines Odysseus. Denn das trojanische Pferd, also die List, mit der er, Odysseus, den Krieg gewonnen hat, ist bei Nolan der Sündenfall. Denn das Geschenk war ja eine Falle. Das Gastgeschenk war eine Waffe. Odysseus beginnt bereits im zerstörten Troja, während er im Film da durch die Trümmer irrt, an sich selbst zu zweifeln. Denn er glaubt, mit dieser einen Erfindung und all dem, was er an Zerstörung da rund um sich beobachtet, genau die Regel zerstört zu haben, die den ganzen Mittelmeerraum, alle Menschen und diese mit den Göttern zusammenhielt. Dieses Gesetz war die Zivilisation selbst. Und er, Odysseus, hat es zerstört. Das mag man jetzt als Größenwahn kritisieren, aber es ist genau der Punkt, an dem der Film aufhört, nur ein Historienfilm oder eine Literaturverfilmung zu sein. Der Film stellt nämlich die Frage, wo wir heute in der Sache stehen. Achten wir auf Gastfreundschaft? Was Nolan zeigt, ist Folgendes. Er gibt dem Völker- und Asylrecht, der liberalen Weltordnung und den Verfassungsnormen liberaler Demokratie eine metaphysische Kraft im Film Die Kraft des Zeus. Und indem er Xenia im Gebot des obersten Gottes Zeus verankert, der als einziger die Ordnung der gesamten Welt überblickt, sagt er, die Verletzung dieses Sittengesetzes führt zum Untergang der zivilisierten Lebensform. Das ist nicht eine kleine Ordnungswidrigkeit. Es führt zum Untergang. Und die Frage, die der Film stellt, lautet, bei eurer Sucht nach Erfolg und Selbsterkenntnis, liebe Zeitgenossen, habt ihr euch mal die Frage gestellt, was Menschen einander schulden, gerade weil sie Menschen sind, so unterschiedlich sie auch denken, fühlen, sprechen, handeln oder aussehen mögen? Und das ist keine antiquarische oder antike Frage. Das ist die Frage, an der sich unsere Gegenwart und die Menschlichkeit in unserer Gegenwart überhaupt entscheidet.
Adorno, Horkheimer und das Selbst, das den Gast nicht mehr sieht.
Kommen wir zur Philosophie, genauer zu Adorno und Horkheimers Dialektik der Aufklärung, in der es ein großes Kapitel, einen Exkurs über die Odyssee gibt. Darin geht es nicht um Gastfreundschaft, sondern um Aufklärung. Die beiden lesen Odysseus als Urbild des bürgerlichen Individuums. Warum? Heimat ist für Odysseus das Ende der Zeit als Nomade und die Idee der Sesshaftigkeit. Die aber, und darin folgen sie Marx, begründet die Idee des Eigentums und mit dem Eigentum leitet sie die Entfremdung des Menschen ein. Die Größe von Homer sei es gewesen, sagen die beiden, gerade das zu zeigen. Wenn Heimat nicht das Phantasma eines verlorenen, alten, gestrigen sein soll, muss sich Heimat den Menschen und der Menschlichkeit zuwenden. Was aber geschieht, ist brutale Rache, die die Zivilisation in Gestalt von Odysseus an der Vorwelt übt. Was Odysseus begegnet auf dem Weg sind, so Horkheimer und Adorno, gefahrvolle Umwege und Verlockungen, die das Selbst aus der Bahn seiner Logik herausziehen, schreiben sie. Odysseus wird immer wieder vergessen, wer er ist oder wer er war. Und er wird viel Schrecklichem begegnen und erkennen müssen, dass er selbst ein Schatten der Totenwelt ist. Wörtlich schreiben die Philosophen über das gewalttätige Epos etwas, das fast wie eine Rechtfertigung des Nolan-Films gegen seine Kritiker klingt. Sie schreiben, die kalte Distanz der Erzählung, das hat man ja Nolan vorgeworfen, die noch das Grauenhafte vorträgt, als wäre es zur Unterhaltung bestimmt, lässt zugleich das Grauen erst hervortreten. Und dass es Homer gelingt, in der spannenden, unterhaltsamen Geschichte dieses Grauen immer wieder erscheinen zu lassen, genau das macht ja die Größe seiner Erzählung aus, aber auch die Größe, finde ich, von Nolans Film, der Homer dabei ganz dicht auf der Fährte ist. Und weiter schreiben die beiden, die Genauigkeit des Beschreibers, die schon die Kälte von Anatomie und Vivisektion ausstrahlt, führt romanmäßig, und man könnte jetzt ergänzen, führt filmisch, Zitat weiter, Protokoll über die Zuckungen der Unterworfenen, die im Zeichen von Recht und Gesetz in jenes Reich hinabgestoßen werden, aus dem der Richter Odysseus entkam. Also all dem entkommt Odysseus ja nur durch List, griechisch Metis. Und diese List erscheint immer wieder als Selbstverleugnung einerseits und brutale Naturbeherrschung und Beherrschung anderer andererseits. Odysseus ist der Erste in der griechischen Welt der Mythologie und Epen, der sich nicht durch Kraft behauptet, sondern durch kalte Berechnung. Er ist der Erste, der zu dem Zyklopen Polyphem sagt, wie ich heiße? Ich heiße niemand. Er gibt sich selbst auf, um sich zu retten. Die berühmteste Szene ist aber die Begegnung mit den tödlichen Sirenen und ihren Gesängen. Und darum dreht sich es auch in dem Kapitel von Horkheimer und Adorno. Die Abenteuer des Odysseus, schreiben die beiden, sind allesamt gefahrvolle Lockungen, die das Selbst aus der Bahn seiner Logik herausziehen. Habe ich eben schon mal gesagt. Wichtiger Satz. Aber Odysseus schlägt dem ein Schnippchen. Wissen, und das ist Odysseus Maxime, bedeutet, sich der Ablenkung, den Irrwegen anzuvertrauen und sich der Todesdrohung am verwegensten zu überlassen, wie es in der Dialektik der Aufklärung heißt. Odysseus lässt sich also folglich an den Mast binden. Seine Ruderer lässt er Wachs in die Ohren stopfen. Er hört, aber kann nicht handeln. Die anderen arbeiten, aber sie können nicht hören und müssen stupide weiterrudern. Für Adorno und Horkheimer ist das die Geburtsstunde der instrumentellen Vernunft. Also die Spaltung in ein genießendes, zusehendes und ein arbeitendes Selbst. Kunst wird zu etwas, das man konsumiert, während man festgebunden ist. Wir sitzen heute fest auf den Kinosesseln. Und Arbeit wird zu etwas, bei dem man nichts hören darf. Einfach nur stupide konzentrieren auf die Arbeit. Das scheint zunächst auf etwas ganz anderes hinauszulaufen, als auf Nolans Betonung des obersten Gesetzes der Gastfreundschaft. Aber das halte ich für falsch. Man muss einfach nur mal genauer hinsehen. Denn Odysseus wird bereits schuldig, lange bevor er sich an den Mast binden lässt oder das trojanische Pferd baut. Er wird schuldig, weil er sich wissentlich instrumentalisieren lässt. Und zwar als Krieger für Agamemnon, der Troja in Wirklichkeit ja nicht um Helenas willen will, sondern um seine eigenen Machtgelüste willen und der Eroberung willen. Odysseus lässt sich einspannen, er lässt sich instrumentalisieren. Und dann, einmal im System, wird er zum Helden dieses Systems, zum Meisterinstrumentalisierer. Durch List lässt er alle anderen hinter sich und überlebt. Auch seine Mannschaft, die für ihn stirbt, jeder Einzelne. Und das ist die bittere Ironie. Der, der der Vereinnahmung entkommen wollte, Odysseus, vervollkommnet sie an allen anderen. Man kann das nicht als bloßen Charakterfehler abtun. Und auch der Odysseus in Nolans Film sieht das so. Das Selbst ist nicht zu denken ohne den Gebrauch der instrumentellen Vernunft. Und wer überleben will, wird diese instrumentelle Vernunft einsetzen. Er braucht sie. Wird sich behaupten müssen. Auch mit Gewalt. Was das kostet und wie hoch der Preis ist, auch der Verlust der Menschlichkeit, das erfährt Odysseus am Mast. Dort wird ihm nämlich offenbar, was seine eigentliche Sehnsucht ist und wie sein Leben hätte aussehen können. Das ist der Gesang der Sirenen, dieser verführerische. Und genau dort kann er eben nicht danach handeln. Denn er ist gefesselt und kann dem, wonach er sich wirklich sehnt und was die Sirenen ihm rüberrufen, dem kann er nicht folgen, das kann er nicht verwirklichen. Er ist gefesselt ans eigene Überlebensprogramm und das ist ein Programm der instrumentellen Vernunft. Grandios übrigens in dieser Szene, muss man ja auch mal erwähnen, die ganz spärliche Filmmusik des dreifachen Oscar-Gewinners, des jungen schwedischen Filmkomponisten Ludwig Göransson. Was aber ist jetzt die Folge der Instrumentalisierung? Ganz einfach, der Mann, der sie am besten von allen benutzt, der listenreiche Odysseus, wird sich selbst fremd. Er kennt sich nicht mehr und verliert sich auf seiner Irrfahrt. Bei Kalypso sitzt er 7 Jahre am Strand und weint und man muss sich fragen, wer da eigentlich weint. Er ist sich selbst fremd geworden. Kleiner Spoiler, bei Homer ist die eigentliche Versuchung nicht Kalypso, sondern die Königstochter Nausikaa, die bei Nolan mit keinem Wort vorkommt. Aber wir sind damit bei der These, um die es mir geht und um die sich meiner Ansicht nach auch der ganze Film dreht. Die Vernunft, die nichts neben sich duldet, deren Hauptfunktion es ist, alle anderen auszustechen und zu überleben, ist dieselbe Logik, die dazu führt, den Fremden überhaupt nicht mehr erkennen zu können und vor allen Dingen ihn nicht mehr anzuerkennen als das, was er ist, nämlich ein Mensch. Die Dialektik der Aufklärung markiert die Odyssee als den Umschlagspunkt der vollendeten Selbstbehauptung in eine neue Barbarei, so die These der beiden. Bei Homer gibt es da eine gute Stelle. Das souveräne Ich hat die Selbstbehauptung so weit perfektioniert, dass es den Gast, den Fremden, den anderen gar nicht mehr sehen kann und auch gar nicht mehr sehen will. Das ist der Punkt, an dem Odysseus am Ende des Films zu sich nach Hause kommt als Bettler und verspottet wird von den anderen. Und das ist auch der Punkt, an dem Trump und Vance auf einmal im Rampenlicht stehen, ohne dass sie überhaupt irgendwie genannt werden oder auf der Bildfläche erscheinen. Trump ist der Endpunkt dieser Denkfigur, die rücksichtslos listig zu sein versucht, Deals macht, listige Deals macht, aber in Wahrheit 2500 Jahre alt ist. Aber Trump fehlt etwas, das sowohl Homer wie auch Nolan kennen und zeigen wollen, weil es für ihn zwar Listen reichen, aber eben auch dem gesetzverpflichteten Odysseus steht. Was ich meine, muss ich erläutern, steht bei Homer im 17. Gesang, Vers 483 bis 487. Also, der verkleidete Odysseus ist als Bettler in seinen eigenen Palast zurückgekommen. Und da bewirft ihn Antinoos brutal mit einem Schemel und trifft ihn hart. Wörtlich sagt einer der vielen Freier, also der Leute, die auch gerade das Gastrecht mit Füßen treten, Antinoos, das war nicht gut, den unglücklichen Wanderer zu schlagen. Verfluchter, was, wenn er wirklich ein himmlischer Gott ist? Denn auch Götter, Fremde aus der Ferne gleich, nehmen mancherlei Gestalt an und durchziehen die Städte, um Frevel und Rechtschaffenheit der Menschen zu beobachten. Das ist die Pointe. Erstens, der andere könnte auch ein Gott sein, also achte ihn. Du begegnest im anderen einen Gott. Und zweitens, ausgerechnet einer aus der Gruppe der übermütigen jungen Männer, die genau dieses Gesetz der Gastfreundschaft von Zeus seit Jahren mit den Füßen treten und das Haus des abwesenden Königs leerfressen und sich über seine Frau hermachen wollen. Sie alle kennen die Regeln. Sie können sie fehlerlos zitieren. Man fragt sich, ob Trump das kann. Und sie halten sich nicht dran, nicht im geringsten. All das ist kein Widerspruch bei Homer und auch kein Widerspruch bei Nolan. Im Gegenteil, es ist die ehrlichste und genaueste Beschreibung unserer Lage, die ich kenne. Wir haben die Menschenrechte nicht vergessen. Wir kennen sie, wir können sie aufsagen, wir zitieren sie in Sonntagsreden und brechen sie dann am Montag an der Grenze. Denn dass Frontex, um mal ein Beispiel von vielen zu nennen, sich wirklich immer an die Menschenrechte hält, das ist ein längst widerlegtes Narrativ.
Damit zu Nietzsche oder wie das Gesetz seinen Garanten überlebt.
Und damit zum letzten Punkt, der mir in der gesamten Diskussion gefehlt hat. In Nolans Film kommen die Götter physisch nicht vor und das wird ihm ja vorgeworfen. Wie kann er das machen? Athene ist die einzige Ausnahme und selbst bei Athene kann man sich fragen, ob sie nicht in Wahrheit eine Projektion, also eine Vorstellung von Odysseus ist. Niemand anders sieht sie, außer Odysseus selbst. Ansonsten manifestieren sich im Film die Götter ja nur indirekt, zum Beispiel als Naturgewalt. Man hört den Donner im Hintergrund oder eben im Meeressturm, Poseidon. Vielleicht ist jetzt der Donner oder der Sturm ein Zeichen für die Anwesenheit von Zeus oder Poseidon. Vielleicht sind aber Donner und Sturm wirklich nur zufälligerweise Donner und Sturm. Eine Reihe von Kritiken haben das Nolan als eine handwerkliche Reduktion und geringe Komplexität vorgeworfen. Nolan traue sich nicht an den Mythos heran, er entzaubere ihn, er mache aus dem Epos eine Kriegsheimkehrerstudie, letztlich eine Fallgeschichte über eine posttraumatische Belastungsstörung. Ich lese das genau umgekehrt. Diese Götterdämmerung ist nicht Nolans Schwäche. Sie ist vielmehr der inhaltliche Kern der Odyssee, die allerdings, weil sie eben kein modernes Epos ist, viel enger noch an die Welt religiöser Vorstellungen von damals gebunden bleibt. Was hier in Wahrheit passiert, hat Friedrich Nietzsche als den Wendepunkt der Moderne beschrieben. In der fröhlichen Wissenschaft taucht der Gedanke vom Tod Gottes zuerst im Aphorismus 108 auf, Neue Kämpfe. Berühmt geworden ist aber der Aphorismus 125, der tolle Mensch. Der Mann mit der Laterne läuft am hellen Vormittag über den Markt und sucht Gott und die Umstehenden lachen sich tot. Jedes Mal aufs Neue finde ich diesen Text wirklich beeindruckend. Ich lese ihn mit leichten Kürzungen mal vor, weil es sich lohnt. Wohin ist Gott, rief er. Ich will es euch sagen. Wir haben ihn getötet. Ihr und ich. Wir alle sind seine Mörder. Aber wie haben wir dies gemacht? Wie vermochten wir das Meer auszutrinken? Wer gab uns den Schwamm, um den ganzen Horizont wegzuwischen? Wohin bewegen wir uns? Fort von allen Sonnen? Stürzen wir nicht fortwährend und rückwärts, seitwärts, vorwärts, nach allen Seiten? Gibt es noch ein Oben und ein Unten? Irren wir nicht wie durch ein unendliches Nichts? Haucht uns nicht der leere Raum an? Ist es nicht kälter geworden? Kommt nicht immerfort die Nacht und mehr Nacht? Müssen nicht Laternen am Vormittag angezündet werden? Hören wir noch nichts von dem Lärm der Totengräber, welche Gott begraben? Riechen wir noch nichts von der göttlichen Verwesung, auch Götter verwesen? Gott ist tot. Gott bleibt tot und wir haben ihn getötet. Es gab nie eine größere Tat. Und wer nur immer nach uns geboren wird, gehört um dieser Tat willen in eine höhere Geschichte, als alle Geschichte bisher war. Hier schwieg der tolle Mensch und sah wieder seine Zuhörer an. Auch sie schwiegen und blickten befremdend auf ihn. Endlich warf er seine Laterne auf den Boden, dass sie in Stücke sprang und erlosch. »Ich komme zu früh«, sagte er dann. »Ich bin noch nicht an der Zeit. Dies ungeheure Ereignis ist noch unterwegs und wandert. Es ist noch nicht bis zu den Ohren der Menschen gedrungen. Blitz und Donner brauchen Zeit. Das Licht der Gestirne braucht Zeit. Taten brauchen Zeit. Auch nachdem sie getan sind, um gesehen und gehört zu werden. Diese Tat ist ihnen immer noch ferner als die fernsten Gestirne.« Nietzsche schreibt hier keine atheistische Kampfschrift. Er beschreibt etwas. Und seine Beschreibung ist eine Verlustanzeige, die aber noch niemand so richtig versteht. Sozusagen eine Anzeige mit Verzögerung, eine Flaschenpost. Und mit einem Mal wird Nolans Film und sein Ende, finde ich, vollkommen klar. Odysseus sagt bei Nolan, dass wir das Gesetz des Zeus kennen, aber nach allen Regeln der Kunst gebrochen haben. Er sagt nicht, es gab nie ein Gesetz, also es hat nie einen Gott gegeben. Er sagt, es gab eins. Und wir haben es zerstört. Wir haben es selbst getan. Wir haben es getötet. Und mit diesem Gesetz, das wir missachten, haben wir auch den ganzen metaphysischen Rahmen verlassen. Das ist exakt Nietzsches Denkstruktur. Es geht nicht darum, ob es Gott gibt oder nicht, ob der Donner nun Zeus ist oder ob der Donner ist. Es geht darum, was wir Menschen, getötet haben. Und dass wir erst allmählich begreifen, was das heißt. Die Folge ist nämlich, dass wir fortan im Exil leben müssen. Wir haben uns selbst mit unserer instrumentellen Vernunft und durch die Verletzung der Gastfreundschaft vertrieben. Und die Götterlosigkeit ist nichts anderes als diese vollendete Götterdämmerung. Das Fehlen der Götter in Nolans Film ist überhaupt kein Mangel. Ganz im Gegenteil. Indem Nolan bei Nietzsche ansetzt, ist er ganz auf der Höhe des Arguments. All das ist Folge einer hinterlistigen Vernunft, die so vollständig herrscht und einen Deal nach dem anderen mit List plant, macht und durchführt, dass der andere nicht mehr für sie zählt, dass das Gesetz des Gottes mit Füßen getreten wird und dass das Göttliche nur noch in einer einzigen Gestalt sichtbar werden und zu den Menschen kommen kann, nämlich in Form der Erkenntnis ihrer eigenen Schuld im Gewissen und wie macht sich das bemerkbar? Als Trauma. Dabei könnte es friedlich sein, das sagt der Film ja auch. Es wäre möglich, durch die Gastfreundschaft und den freundlichen Umgang miteinander im anderen wieder einen Funken der Göttlichkeit wiederzuentdecken, von der ja die alten Mythen und Religionen einst sprachen. Aber diesen Gott, sozusagen den Gott im anderen, haben wir getötet. Der Mann, der jetzt mit seiner Schuld über das Meer gen Westen und damit am Ende des Films Richtung Amerika fährt, dieser Mann wird niemals mehr ankommen. Und das ist meine zentrale These. Nolan zeigt in seinem Film eine Welt, in der das Gesetz noch gilt. Wir haben das noch in den Ohren. Aber aus einer Position heraus, in der es längst nicht mehr gilt. Das ist die Definition von Exil. Und das verlorene Paradies ist nicht das Ithaka der Odyssee. Das verlorene Paradies ist unser Verlust einer Welt, in der Gastfreundschaft, Freundlichkeit, heiliges Gesetz war. Das Gesetz hat seinen Garanten Zeus überlebt. Und wir haben ihn mit dem Gesetz getötet. Wir haben Asylrecht, Völkerrecht, Menschenrechte, Verfassungsnorm, lauter Sätze, die mal metaphysisch gedeckt waren und es längst nicht mehr sind. Wir könnten sie aber trotzdem einhalten. Es gibt ja keine göttliche Macht mehr, die sie verbirgt. Es gibt nur noch uns. Und deshalb gibt es bei Nolan den Satz: Don't look for gods in men. You'll always be disappointed. Schau dich besser selbst an und tu was.
Fazit.
Also, der Film hält drei Ebenen zusammen, die man auch als Zuschauerin mitverfolgt. Mal mehr auf der einen, mal mehr auf der anderen Ebene. Da ist zum ersten die antike Erzählung selbst, die Nolan zweitens handwerklich außergewöhnlich gut umsetzt, durchaus in Homers Sinn, wie ich finde, im Breitbandformat inszeniert. Und drittens gibt es da die Ebene unserer eigenen Zeit. Eine Zeit, in der Gastfreundschaft, Stichwort Migration, Fremde, zum zentralen Feindbild geworden ist. Was Europa hier versucht, indem es zaghaft an Zeus Gesetz erinnert, gilt in Washington bei Vance und Trump als der sichere Untergang. In Teilen der europäischen Rechten übrigens auch. Und Russland spielt ohnehin mit Migration als Mittel, europäische Demokratien zu destabilisieren. Die Frage, die der Film stellt, lautet: Jetzt, da ihr wisst, dass ihr wie Odysseus bereits im Exil lebt und auf den Meeren umherirrt, gibt es etwas, das ihr einem anderen Menschen schuldet, bevor ihr wisst, wer dieser Mensch ist? Homer hat diese Frage vor 2700 Jahren beantwortet. Seine Antwort war: Ja. Du weißt nicht, wer da vor deiner Tür steht. Du weißt auch nicht, wohin du selber kommst. Zu einer Zauberin, einem Zyklopen oder in Meeresstrudel. Aber wer da vor dir steht, der andere, Fremde, könnte auch ein Gott oder eine Göttin sein, wie Athene. Heute haben wir diese Deckung nicht mehr. Wir wissen, da steht kein Gott. Da steht ein Mensch. Das ist das Maximum. Aber anerkennen wir diese Tatsache? Sind wir bereit, nicht wieder in den Krieg zu ziehen? So, jetzt seid ihr dran. Ist Nolans Film das Kunstwerk, für das ich ihn halte? Oder hat zum Beispiel Emily Wilson recht und da ist nur diese grandiose, unterhaltende Oberfläche über einer riesigen Leerstelle? Und die wichtigere Frage: Kann ein Sittengesetz ohne metaphysische Deckung, also ohne Gott oder Götter, überhaupt halten? Oder brauchen wir doch einen Zeus, der irgendwie von oben zuschaut? Schreibt's in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.
Skobel. Von und mit Gerd Skobel. Produziert von der Pro Bono Fernsehproduktion GmbH. Postproduktion René Fischel. Musik Pascal Hadré. Sprecherin Kim Plettemeier. Finanziert wird dieser Kanal von drei gemeinnützigen Organisationen. Der Udo-Keller-Stiftung Forum Humanum und der Okeanos-Stiftung für das Meer. Sowie vom AVE-Institut für Achtsamkeit, Verbundenheit, Engagement.